Herzlich willkommen zum Karfreitagsgottesdienst. Der Predigtext zu dem Gottesdienst finden wir in Matthäus 27, in den Vers 33 bis 54. Es ist ein langer Text. Und ich lese den jetzt nicht vor, aber ich erzähle ihn während der Predigt. Ich empfehle aber, den ganzen Text doch im Verlauf dieser Ostertage in aller Ruhe einmal zu Hause durchzulesen. Ich bete zum Anfang. Himmlischer Vater, lebendiger Gott, wir wollen miteinander darüber nachdenken, was vor 2000 Jahren am Karfreitag passiert ist. Was da genau abgelaufen ist, wo dein Sohn Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Hilf du uns, dass wir uns mit dem, was da passiert ist, berühren lassen. Mach uns offen für das, was du uns sagen willst. Bewegt unsere Herzen, dass wir begreifen, was der Tod von deinem Sohn für uns ganz persönlich für eine Bedeutung hat. Danke vielmals. Amen. Ich lese eigentlich immer wieder sehr gerne die Evangelien. Einfach von vorne bis hinten durch. Der Matthäus, der Markus, der Lukas und auch der Johannes, die schildern so anschaulich, wie Jesus gelebt hat. Es ist auch ein Aufsteller von all diesen Wundern zu lesen, die Jesus da hat. Es ist auch faszinierend zu lesen, wie er mit seinen Mitmenschen umgegangen ist. Auch kann man in diesen Gleichnissen, die Jesus erzählt, immer wieder Neues und auch Hochinteressantes erfahren. Oder das, was Jesus seinen Jüngern mit auf den Weg gegeben hat, gerade kurz bevor er verhaftet worden ist, das ist so unglaublich wertvoll, auch für uns heute noch. Aber ich muss ehrlich zugeben, was dann nachher kommt, am Ende der Evangelien, das würde ich am liebsten einmal auslassen. Nämlich alles, was über sein Ende steht. Wie Jesus verhaftet, verhört, verspottet und sogar noch gekreuzigt worden ist. Dort ist alles so düster, so hoffnungslos, so total ungerecht. Wieso ist das so, dass ich diese Kapitel am liebsten auslassen? Es liegt nicht daran, dass im Text jetzt viel Gewalt und Brutalität vorkommt. Wir sind uns das von den Kino- und Fernsehfilmen, sind uns das gewöhnt. Hat es womöglich damit etwas zu tun, dass mich einfach der Leidensweg von Jesus ganz persönlich etwas angeht? Schließlich hat Jesus müssen leiden, dass ich meine Schuld geworden bin und dass ich jetzt Frieden mit Gott haben kann. Oder anders gesagt, ich habe selber einen Beitrag geleistet, dass der Sohn von Gott auf so eine schreckliche Art und Weise hat müssen sterben. Jesus hat mich durch seinen Tod am Kreuz erlöst. Und das hat ihn etwas gekostet. Er hat die Qual, also die Strafe, die ich eigentlich verdient hätte, auf sich genommen und hat mich damit von meiner Schuld befreit. Und das berührt mich. Und gerade darum ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder vor Augen führen, was Jesus für mich hat durchmachen müssen. Und genau um das geht es in der heutigen Karfreitagspredigt. Wir schauen ganz bewusst an, was es Jesus gekostet hat, dass Sündenvergebung möglich ist und dass wir erlöst werden können. Was wir in der Bibel über Kreuzigung entdecken, verschreckt uns zwar, zu Recht, aber es macht uns unendlich dankbar gegenüber Gott. Wenn wir jetzt in die Karfreitagsgeschichte einsteigen, dann mache ich etwas, was man eigentlich nicht machen sollte. Ich interpretiere die Geschichte nämlich so, wie sie der Hauptmann, der die Kreuzigung durchführen musste, hätte können erlebt haben. Es geht mir darum, dass uns die Geschichte, wo wir vermutlich alle schon sehr gut kennen und schon viel mal gehört haben, dass uns die Geschichte von Neuem berührt. Das Ereignis verdient es, dass es uns ganz näher geht. Und darum tauchen wir jetzt ein in das, was am Karfreitag vor 2000 Jahren passiert ist. Es ist ganz früh am Freitagmorgen. Wir sind im Zentrum von Jerusalem. Morgen ist das Passafest. Das ist das wichtigste Fest der Juden. Der hohe Priester und sein hoher Rat, die haben einen Haufen zu tun gehabt, die ganze Nacht durch. Sie haben nämlich Jesus von Nazareth verhört, einen bekannten Unruhestifter. Am Schluss des Verhörs haben sie ihm Gotteslästerung vorgeworfen. Er hätte es so tun, wie wenn Gott sein Vater wäre. Das sollte eigentlich lange für ein Todesurteil. Aber wie wir wissen, dürfen die Juden das Todesurteil nicht selber durchführen. Schließlich sind die Römer als Besatzungsmacht im Land. Und die sind zuständig, wenn es um die Bestrafung von solchen Verbrechern geht. Und darum wird jetzt Jesus am Morgen früh von der obersten Stellvertreter vom römischen Kaiser geführt, von dem Statthalter Pilatus. Der Pilatus, der will aber das Todesurteil erst ausführen lassen, wenn er ganz, ganz sicher ist, dass der Verurteilte nicht schuldig ist und dass der Verurteilte wirklich schuldig ist. Und er hört darum die jüdischen Ankläger zu und dann redet er auch mit Jesus. Aber Jesus weigert sich, sich selber zu verteidigen. Und trotzdem kommt der Pilatus zum Schluss, dass Jesus völlig unschuldig sei. Aber das jüdische Volk, das mit diesen Verhandlungen dabei ist, fordert je länger, je lauter Todesstrafe für Jesus. Jetzt fordern die Juden den Pilatus sogar mit einem Sprecher, der alles übertönt, auf, er solle Jesus kreuzigen lassen. Der Pilatus spürt den Druck vom Volk. Widerstrebend gibt er dem Druck nach und übergibt Jesus den Soldaten. Und die peitschen Jesus das erste Mal aus. Und dann legen sie ihm einen roten Umhang an. Sie drücken ihm eine Krone aus dornigem Gestrüpp auf den Kopf und lachen ihr Opfer aus als den König der Juden. Und darauf führen die Soldaten Jesus ab durch die Stadt raus zur Hinrichtungsstätte. Und jetzt erzähle ich aus der Sicht vom römischen Hauptmann, wie Jesus gekreuzigt worden ist. Nach dem Text, wie er in Matthäus 27, ab Vers 33 steht. Für den römischen Hauptmann, der schon länger von dem Auftrag gehört hat, dass er an dem Freitagmorgen zwei Verbrecher hinrichten lassen müsse, ist das, was jetzt noch dazukommt, eine kleine Überraschung. Weil da kommt jetzt nämlich plötzlich noch ein dritter Mal dazu. Auch er ist zum Tod verurteilt worden und muss gekreuzigt werden. Sie haben dem dritten Mal Jesus von Nazareth gesagt. Und von dem Jesus hat der Hauptmann schon alles Mögliche gehört. Auch Widersprüchliches. Die einen haben gesagt, er sei ein Heiler, ein Wohltäter. Und andere haben gesagt, er sei ein Gotteslästerer, ein Volksverführer, der von Gott so redet, wie wenn das sein Vater wäre. In der ganzen Stadt Jerusalem ist der Fall Jesus von Nazareth schon die ganz vergangene Woche Stadtgespräch gewesen. Der Jesus hat offensichtlich eine grosse Anhängerschaft. Am Hauptmann war sofort klar gewesen, dass die heutige Kreuzigung könnte ein Problem werden. Es könnte heikel werden, es könnte einen Aufstand geben. Und darum hat er am Morgen vorsorglich jetzt ein paar Soldaten mehr aufgeboten als sonst einmal. Mit seinen Soldaten führt er die drei Männer, die zum Tod verurteilt sind, raus, zu der Stadt aus, aber nicht etwa auf direktem Weg. Er treibt sie durch die engen Gassen von Jerusalem, dort, wo es am meisten Leute hat. Und so werden die drei Todeskandidaten zum Schauspiel und auch zum abschreckenden Beispiel für die Einwohner von Jerusalem. Beim Felsen von Golgatha, dort, wo Verbrechen in der Regel hingerichtet werden, dort geht dann alles ganz schnell. Schließlich ist das für den Hauptmann und seine Soldaten nicht die erste Kreuzigung. Jeder von den Soldaten weiß ganz genau, was er zu tun hat. Jeder Handgriff sitzt. Sie packen die Verurteilten und nageln sie mit langen Nägeln an die gekreuzten Holzbalken. Schreien von diesen drei hört man wie immer weit umeinander. Der Hauptmann steht die ganze Zeit dabei und schaut zu. Er ist abgehärtet. Dass die drei jetzt in der nächsten Stunde oder vielleicht sogar Tage fürchterliche Schmerzen durchmachen müssen, das berührt ihn nicht mehr gross. Er hat schon zu viel Brutales erlebt in seinem Soldatenleben. Eine solche Kreuzigung kann ihn nicht mehr gross erschüttern. Wo ein Soldat Jesus einen Saft einflüssen will, weigert sich Jesus von dem Saft zu nehmen, wo ihm die Schmerzen könnte lindern könnte. Das beeindruckt Daumen. Also das hat er jetzt noch nie erlebt. Seine Soldaten haben wie immer wieder ausgelost, wer die Kleider von den Verurteilten überkommt. Bei dem kümmerlichen Lohn, den seine Soldaten verdienen, ist das ganz ein willkommener kleiner Nebenverdienst. Irgendwann ist dann der Moment gekommen, wo die drei am Kreuz mehr oder weniger verstummt sind. Zum laut Schreien haben sie unterdessen keine Luft mehr gehabt. Jeder Atemzug ist jetzt eine Qual. Sie stöhnen nur noch unter den Schmerzen. Die beiden an der Seite von Jesus, die verfluchen die Soldaten, wo sie ans Kreuz genagelt haben. Was die sagen, das ist nicht zum Zuhören. Dabei haben ja seine Soldaten nur ihren Job gemacht. Der Hauptmann steht ganz nah bei Jesus. Und darum hört er jedes Wort, das Jesus redet. Und er hört gerade, wie Jesus sagt, Vater, vergib diesen Menschen, sie wissen nicht, was sie tun. Das irritiert jetzt den Hauptmann. Er schaut mit grossen Augen zu Jesus ans Kreuz auf und fragt sich, was jetzt das soll. Das hat ja gerade so getönt, wie wenn der Jesus von Nazareth mit Gott geredet hätte. Und dann hat er ihm erst noch Vater gesagt. Hat Jesus den Gott jetzt gerade etwa für ihn und für seine Soldaten um Vergebung gebeten? Hey, was soll das? Wir tun schließlich nur unsere Pflicht. Befehl ist schließlich Befehl. Der Hauptmann berührt es ganz eigenartig, dass da einer, der wegen ihm mit fürchterlichen Schmerzen am Kreuz hängt, für ihn zu Gott betet. Und er merkt, dass der da am mittleren Kreuz hängt, irgendwie ganz anders ist, als alle die, die er bis jetzt müssen hinrichten müssen. Und es stört dann auch immer mehr, dass die Leute, die sich um die Kreuz versammelt haben, den Jesus von Nazareth so verspottet. Da ist zum Beispiel eine laute Stimme, die ruft, wenn du doch der Sohn von Gott bist, dann beweise es und komm oben runter. Auch die geistlichen Führer und die Juden verspottet Jesus und sagen, der anderen hätte er helfen können und sie kann er nicht helfen. Ja, wenn er jetzt wirklich der König der Juden ist, dann soll er jetzt vom Kreuz oben runtersteigen, dann wollen auch wir an ihn glauben. Auch die Soldaten, sogar die Verbrecher links und rechts von Jesus, haben gespottet und Jesus ausgelacht. Der Hauptmann stört das. Aber es ist ja nicht seine Aufgabe, jetzt hier einzuschreiten und das Gespött abzustellen. Solange niemand probiert, die drei zu befreien, hätte ihm das ja alles gleich sein können. Erst jetzt entdeckt der Hauptmann, dass es auch ein paar wenige Anhänger von Jesus gibt, die da beim Kreuz zustehen. Ein armes kleines Häufchen von ein paar Frauen und ein paar wenige Männer. Erschüttert stehen sie da, brüllen und versuchen sich gegenseitig zu trösten. Jetzt, wo der Hauptmann das erbärmliche Grüppli entdeckt, merkt er plötzlich, wie es so komisch dunkel geworden ist. Hey, was ist da los, denkt er. Wir haben doch pünktlich am 9. Jahr angefangen mit der Kreuzigung. Und seitdem sind nicht mehr als 3 Stunden vergangen. Wieso ist es jetzt am Mittag, wo die Sonne ja am höchsten steht, plötzlich so düster geworden? Das kann doch gar nicht sein. In der Zwischenzeit ist es aber so dunkel geworden, dass sich die Kreuze nur noch ganz schwach gegen den Himmel abgehoben haben. Es ist so eine richtig spängstische Atmosphäre. Die vor kurzem noch gespottet haben, auch die sind in der Zwischenzeit verstummt. Es ist eine eigenartige und bedrückende Stimmung. Also am Hauptmann ist es nicht mehr ganz klar. Irgendetwas ist da faul. Er spürt, dass da etwas Übersinnliches, etwas Übernatürliches passiert. Nicht, dass er Angst gehabt hätte, also Angst hätte er sich als Berufssoldat gar nicht können leisten können. Nein. Aber in dem Moment wäre er doch froh gewesen, wenn die ganze Kreuzigung schon vorbei wäre. Der Hauptmann kommt ins Nachdenken. was ist, wenn der Jesus von Nazareth gar kein Verbrecher ist? Der Pilatus hat am Morgen ja noch gesagt, er finde ja dem Jesus nichts, wo er damit Todesstrafe verdient hat. Hängt mit Jesus möglicherweise ein Unschuldiger am Kreuz? Am Hauptmann ist wieder in den Sinn gekommen in der Zwischenzeit, dass doch in der vergangenen Woche das Gerücht aufgekommen sei, dass der Jesus von Nazareth der König der Juden sei. Ja, und das steht ja sogar auf dem Schild, das oben am Kreuz angenagelt ist. Dies ist Jesus, der König der Juden, steht dort. In dem Moment geht dem Hauptmann ein Gedanke wie der Blitz durch den Kopf. Was wäre, wenn der Jesus von Nazareth Gott zu Recht als Vater anreden würde? Wenn er tatsächlich der Sohn von Gott wäre? Nein, das kann nicht sein. Er stößt den Gedanken weit von sich. Unterdessen ist es wirklich stockdunkel geworden. In dem Moment hört der Hauptmann, wie Jesus mit einer lauten Stimme ruft: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Ruf geht allen, die in der Nähe vom Kreuz stehen, durch Mark und Bein. Von wo nimmt der Jesus überhaupt die Luft, dass er so laut schreien kann, wundert sich der Hauptmann. Er weiß, dass nach 6 Stunden am Kreuz die meisten nur noch röcheln und kaum noch fähig sind, ein Wort zu flüstern. Ein Soldat steckt einen Schwamm auf seine Lanze und gibt Jesus Essigwasser zu trinken. Jesus stößt nochmal einen Schrei aus und dann ruft er: Es ist vollbracht. Und dann stirbt er. Und was jetzt passiert, das erschüttert alle, die da anwesend sind, zutiefst. Wie aus dem Nichts gibt es ein heftiges Erdbeben. Der Boden, der Felsen von Golgatha, ja, ganz Jerusalem, alles wird durchgeschüttelt von einem heftigen Erdbeben, wo sich der Hauptmann und seine Soldaten einigermaßen von dem Schrecken erholt haben, ist sich der Hauptmann in der Zwischenzeit jetzt sicher geworden, dass seine Vermutung richtig ist. Er ruft laut aus: Das ist der Sohn von Gott gewesen. Aber eine grosse Frage lässt der Hauptmann nicht mehr los. Wenn Jesus von Nazareth tatsächlich der Sohn von Gott gewesen ist, warum hat ihn dann sein Vater im Himmel auf so eine schreckliche, abstoßende Art und Weise sterben lassen? Die Frage vom Hauptmann ist berechtigt. Ist da nicht etwas schief gelaufen? Es kann doch nicht sein, dass man Jesus, den Sohn von Gott, gefangen, verhört, demütigt, geschlagen und zum Tod verurteilt und gekreuzigt hat. Hätte das sein himmlischer Vater nicht schon längstens einschreiten sollen? Die Antwort ist: Nein. Alles, was da abgelaufen ist, hat zum Plan von Gott gehört. Auch wenn es unglaublich tönt und wenn man es fast nicht verstehen kann. Schon im Alten Testament hat der Prophet Jesaja vorausgesagt, was mal mit dem Sohn von Gott passiert, wenn er als Messias auf die Erde kommt. Und ich lese einen Text aus Jesaja 53, Vers 3 bis 7. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir behielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Schon 700 Jahre, bevor Jesus auf die Welt gekommen ist, hat Gott also durch den Prophet Jesaja beschrieben lassen, was mit seinem Sohn einmal passiert. Der Text beschreibt, wenn er sich wegen der Sünde von seinem Volk und wegen der Schuld von der ganzen Menschheit sich zu Tod quälen lassen. Es war also kein Versehen gewesen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Nein, es hat zum Plan von Gott gehört. Auch Jesus selber hat seinen Jüngern ein paar Mal vorausgesagt, was am Ende von seinem Leben mit ihm einmal passiert. Zum Beispiel im Matthäus Kapitel 20, in den Vers 18 und 19, sagt er zu seinen Jüngern: Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem, und der Menschensohn wird den hohen Priestern und Schriftgelehrten überantwortet werden, und sie werden ihn zum Tode verurteilen und werden ihn den Heiden überantworten, damit sie ihn verspotten und geißeln und kreuzigen. Und am dritten Tage wird er auferstehen. Jesus hat immer ganz genau gewusst, was da auf ihn zukommt. Er hat auch Bescheid gewusst über sein Ende am Kreuz. Aber eben, was hat das Ganze für einen Sinn? Jesus ist 3 Jahre lang öffentlich auftreten. Er hat predigt, er hat Wunder da, er hat sich um die bedürftigen Menschen gekümmert. Jesus war sehr beliebt beim Volk. Dass so jemand dann so ein schreckliches Ende nimmt, das kann doch nicht der Wille von Gott sein, oder? Wie gesagt, Gott hat alles genau so geplant. Jahrhunderte lang haben sich die Israeliten von ihren Sünden gereinigt, indem sie Gottes Opfer dargebracht haben. Gott hat den Israeliten über 600 Gesetze gegeben und hat ihnen gesagt, sie müssen alle Gesetze einhalten. Und wer nur schon gegen eins von diesen Gesetzen verstoßen hat, hat sich schuldig gemacht vor Gott. Er hat diese Schuld nur wieder gut machen, wenn er Gottes Opfer dargebracht hat. Und je nach Größe von seiner Schuld ist das ein grösseres oder auch ein kleineres Opfer gewesen. Die Opfer waren ja meistens Tiere. Sie sind geschlachtet und verbrannt worden. Und so sind jedes Jahr unzählige Tiere geopfert worden und haben so die Schuld der Bevölkerung gegenüber Gott wieder gut gemacht. Das aufwendige Opfergesetz war für Gott aber nur ein Provisorium. Alle Juden, die sich an diese Ordnung gehalten haben, sind zwar dank diesen Opfer gerechtfertigt gewesen von Gott, aber um die Schuld von allen Menschen endgültig zu der Welt auszuschaffen, hat es ein Opfer von einer ganz anderen Qualität gebraucht. Da hat ein Schaf oder ein Stier nicht gelangt. Das Opfer hat ein Opfer müssen sein, das selber rein ist, das vollkommen unschuldig ist. Ein Opfer, das heilig ist, so heilig wie Gott selber. Und das war nur jemand, der Sohn von Gott, Jesus Christus. Er war das Opfer, das all die Voraussetzungen mitgebracht hat. Jesus von Nazareth ist als Sohn von Gott in unsere Welt gekommen, um das alte Opfergesetz mit diesen Opfertieren abzulösen durch sein perfektes Opfer. Weil er für die Schuld von allen Menschen am Kreuz gestorben ist, hat er das Problem von unserer Schuld gegenüber Gott gelöst. Und das in einem Moment für alle Zeiten. Jeder Mensch, der daran glaubt, dass Jesus auch für seine Schuld am Kreuz gestorben ist, der kann, seit es Karfreitag geworden ist, Frieden mit Gott haben. Genau so, wie es auch steht im Jesaja 53, Vers 5, wenn ich schon gelesen habe: Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das Opfer von Jesus am Karfreitag war so vollkommen, dass man das nie mehr wiederholen muss. Jesus ist für die gesamte Schuld von allen Menschen, die je gelebt haben und noch einmal werden leben, gestorben. Jeder Mensch, der das Opfer von Jesus persönlich in Anspruch nimmt und sich die Sünde so vergeben lässt, der steht gerechtfertigt vor Gott. So ein gerechtfertigter Mensch wird nach seinem Tod zum ewigen Leben auferstehen. Genauso wie auch Jesus Christus am dritten Tag nach seiner Kreuzigung zum Leben auferstanden ist. Jetzt aber nochmal. Warum hat es Gott zugelassen, dass sein Sohn auf so eine brutale, entwürdigende und grauenhafte Art gestorben ist? Also, wenn er schon müssen sterben, wäre es nicht ein bisschen humaner gegangen? In der brutalen und fürchterlichen Hinrichtung von Jesus Christus spiegelt sich die Grösse der Schuld von uns Menschen gegenüber Gott. Gott ist so rein und heilig, dass kein Mensch mit seinem Leben auch nur einigermaßen in die Nähe von Gott kommen könnte. Jeder schlechte Gedanke, jede falsche Tat und auch jedes wüste Wort macht uns von Gott schuldig. Von Betrug, Diebstahl, Unzucht oder Totschlag müssen wir an dieser Stelle gar nicht reden. Für all die Sünden, die wir Menschen verbrochen haben, auch für die brutalsten Verbrechen, hat Jesus Christus mit seinem Tod am Kreuz gezahlt. Mit der Dornenkrone, wo man Jesus auf den Kopf gedrückt hat, und zwar so fest, dass ihm das Blut übers Gesicht gelaufen ist, hat Jesus für unsere schlechten Gedanken büßt. Wo einen Soldaten als König verkleidet, verspottet haben und geschlagen haben, hat Jesus für unseren Stolz gezahlt. Und unser Stolz zeigt sich immer dort, wo wir selber das Gefühl haben, wir hegen doch unser Leben selber im Griff. Wir sind doch kleine Könige und wir sind auf Gott gar nicht angewiesen. Der Pilatus hat Jesus auspeitschen lassen. Und mit seinem blutig geschlagenen und bis auf die Knochen aufgerissenen Rücken hat Jesus für all die körperlichen Schmerzen gelitten, die wir Menschen uns gegenseitig zufügen. Jesus hat am Kreuz volle Leiden auf sich genommen. Er hat auf ein Getränk verzichtet, wo ihm die Schmerzen hätte können lindern können. Er hat auch die grösste Schmach auf sich genommen, die wir Menschen uns gegenseitig können zufügen. Man hat ihm Kleider weggenommen. Man hat dem Blut, er als Unschuldige, mit zwei Verbrechern, Schwerverbrechern sogar, hinrichten lassen. Jesus hat den Spott am Kreuz über sich ergehen lassen, obwohl er jederzeit hätte können seinen Engel rufen können. Und die Engel hätten dann sofort können vom Kreuz oben runter befreien. Das Schlimmste für den Sohn von Gott war vermutlich aber der Moment gewesen, wo er in seinem Todeskampf am Kreuz sogar von seinem himmlischen Vater verlassen worden ist. Jesus, der immer den Willen von seinem Vater tun hat und der eine innigste Beziehung mit ihm pflegt hat, hat die letzte Phase von seinem Kampf allein durchstehen. Dass es 3 Stunden lang stockdunkel war, hat ganz zum inneren Gemütszustand von Jesus gepasst. Im Zusammenhang mit dem Erdbeben erwähnt der Matthäus in seinem Bericht über die Kreuzigung noch etwas Hochinteressantes. In Matthäus 27, Vers 51 lesen wir: Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke, von oben an bis unten aus. Dass der Vorhang im Tempel verrissen ist, und zwar genau zu dem Zeitpunkt, wo Jesus gestorben ist, hat eine grossartige Bedeutung. Der Vorhang, der hat bis da an das Heiligste, der heiligste Teil von dem Tempel, dort wo Gott selber anwesend ist, vom restlichen Tempel abtrennt. Und hinter dem Vorhang hat nur mehr gerade der hohe Priester einmal im Jahr dürfen gehen. Und zwar dann, wenn er für die Schuld von seinem Volk ein Opfer Gott dargebracht hat. Außer dem hohen Priester hat ja niemand dürfen wagen, ins Allerheiligste jetzt zu gehen. Wenn sonst jemand nur so durch den Vorhang durch ins Allerheiligste gegüchselt hätte, hätte er auf der Stelle müssen sterben. Dass der Vorhang in dem Moment verrissen ist, wo Jesus gestorben ist, bedeutet darum etwas Grossartiges, nämlich Jesus hat für uns den Weg zu Gott frei gemacht. Durch sein Opfer haben wir Menschen einen freien Zugang zu Gott. Unsere Sünden trennen uns nicht mehr von Gott. Jesus hat die Folgen von unseren Sünden auf sich genommen. Und das gilt für alle die, die daran glauben, dass das Opfer von Jesus auch für sie gültig ist. Jeder Mensch, der auf das Angebot eingeht und das annimmt, der hat Frieden mit Gott. Und darum ist das, was am Karfreitag und an den Ostern vor 2000 Jahren passiert ist, das allerwichtigste Ereignis in der ganzen Geschichte der Menschheit. Dank am Karfreitag dürfen wir freudig vorwärts schauen auf den Ostersonntag, auf den Tag, wo Jesus wieder zum Leben auferstanden ist. Und für jeden Mensch, der an Jesus Christus glaubt, hat auch der Ostersonntag darum eine besondere Bedeutung. Dank dem es Karfreitag und Ostern geworden ist, dürfen wir wissen, Gott hat nicht nur seinen Sohn, Jesus, wieder zum Leben auferstehen lassen. Gott auferweckt auch alle Menschen, die an Jesus glauben, nach dem irdischen Tod zu einem ewigen Leben bei Gott im Himmel. Amen. Ich bete noch. Jesus Christus, es berührt mich bis ins Innerste, dass du auf so eine schreckliche Art hast müssen sterben. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du das Leiden und den Tod auf dich genommen hast. Ohne dein Sterben wäre ich ewig verloren. Weil du auch für meine Schuld gestorben bist, habe ich eine Zukunft. Ich darf wissen, dass ich die Ewigkeit einmal kann bei Gott im Himmel verbringen. Auch wenn ich zutiefst betroffen bin über deinen Tod am Kreuz, so kann ich mich riesig darüber freuen, dass du, gerade durch dein Sterben, mir eine lebenswerte Zukunft schenkst. Dir gehört Dank, Lob und Ehre. Amen. Ich lese zum Abschluss noch ein Segen, und zwar die letzten zwei Verse aus dem Epheserbrief. Allen Geschwistern wünsche ich Frieden von Gott, dem Vater, und von Jesus Christus, dem Herrn. Frieden und Liebe und Glauben. Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben. Er schenke euch unvergängliches Leben. Amen. Jetzt wünsche ich allen zusammen ganz gesegnete Ostertage.